Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Leonie Walder. Stadt, Landgraben, der Röstigraben, Generationenkonflikt. In den Medien liest man immer wieder von verschiedenen Spaltungen, die es innerhalb der Schweiz gibt. Ich wollte wissen, was da genau dahinter steckt und wie viele unterschiedliche Positionen ein politisches System vertreibt. Für die heutige Folge von «Gott und die Welt» habe ich mir darum zum Ziel gesetzt, herauszufinden, wie polarisiert die Schweiz ist. Für das habe ich zum einen mit dem Politologen Robin Weisser geredet und mit dem Ivo Nicolas Scherrer, dem Programmleiter von Pro Futuris. Polarisierung ist ja so ein Begriff, der zurzeit noch häufig in den Medien auftaucht. Gerade auch im Zusammenhang mit dem Wahlkampf in den USA. Ich wollte nur wissen, was man unter Polarisierung eigentlich genau versteht. Der Robin Weisser ist Doktorand in Politikwissenschaften an der Universität Basel. Er doktoriert dort über soziale Klassen und Klassenidentitäten. Und in diesem Zusammenhang ist auch Polarisierung ein Thema. Er hat mir gesagt, dass der Begriff Polarisierung unterschiedlich gebraucht wird.
Im öffentlichen Diskurs redet man dann von einer polarisierten Debatte, wenn die so ein bisschen vergiftet ist oder gehässig. Das muss aber nicht zwingend zu einer gespaltenen Gesellschaft führen. Und politikwissenschaftlich wird der Begriff Polarisierung eigentlich ursprünglich für Charakterisierung von einem Parteiensystem verwendet. Und Polarisierung misst dabei, wie Parteien ideologisch aufgestellt sind, also wie weit links und wie weit rechts sie politisch sind und wie weit auseinander eigentlich die Pole gehen, von der, ja, wenn man über politische Polarisierung redet. Und das Gleiche kann man eigentlich sagen über gesellschaftliche Polarisierung, also einfach, wie weit gehen die Meinungen von Bürger und Bürgerinnen auseinander und wie unterschiedlich sind die.
Also von Polarisierung oder auch politischer Polarisierung redet man dann, wenn man zeigen oder darüber reden will, wie weit weg die politischen Parteien auf dem politischen Spektrum sind. Oder wenn man die ideologische Distanz in der Bevölkerung misst. Für das, was wir eben umgangssprachlich oft polarisiert nennt, also wenn man emotional wird oder merkt, da ist irgendwie eine hässige Stimmung, dann braucht man in der Politikwissenschaft den Begriff affektive Polarisierung.
Da geht es nicht nur darum, wie weit die Meinungen auseinandergehen, sondern auch, wie stark geht die Ablehnung gegenüber einer anderen Meinung. Das ist oft der Fall bei sehr stark emotionalisierten Themen, wie zum Beispiel Migration oder Klimawandel. Und neben der Meinungsverschiedenheit gibt es wie auch eine emotionale Abgrenzung und schon fast Feindseligkeit gegenüber einem politischen Gegner. Das heisst, es gibt mindestens zwei Gruppen in einer Gesellschaft und man hat Sympathie für die eigene Gruppe und Antipathie für die andere Gruppe. Und so werden dann über die Zeit aus politischen Wettstreitern eigentlich Feinde. Und das ist aber etwas, was man in der Schweiz eigentlich nicht beobachtet, sondern das kommt viel mehr aus dem US-Kontext. Und da können wir auch seit mehreren Jahrzehnten eigentlich die Polarisierung oder affektive Polarisierung beobachten. Insbesondere in Bezug zum Beispiel auf Abtreibung. Es hat in den USA zudem auch ein sogenanntes Social Sorting stattgefunden. Das heisst, die Wählerschaften von den Demokraten und Republikanern sind eigentlich immer homogener geworden. Und das führt dann eben zu einer sogenannten Spaltung von einer Gesellschaft, weil Identität wird über Zugehörigkeit zu einer von diesen beiden Gruppen definiert. Und die eigene Gruppe wird positiv dargestellt und die andere Gruppe eigentlich als negativ abgewertet, sowohl emotional als auch in Bezug auf zum Beispiel den Lifestyle oder so. Genau. Und so wird eigentlich aus Bürger und Bürgerinnen mit verschiedenen Meinungen werden auf einmal Gegner, die sich gegenseitig ihre Anliegen eigentlich absprechen oder sagen, die Anliegen sind nicht mehr legitim.
Also affektive Polarisierung stellt dann auch eine Gefahr für Demokratie dar, weil man sich nicht mehr aufeinander einlassen will. Aber eine polarisierte Gesellschaft an sich ist also eigentlich noch nicht per se tragisch. Das zeigt einfach mal, dass Parteien und Leute verschiedene Meinungen und Standpunkte vertreten. Der Ivo Nicolas Scherrer ist Programmleiter bei Pro Futuris, ein Think and Do Tank von der SGG. Er sagt, eine gewisse Polarisierung ist für die Demokratie sogar wichtig.
Der Kern der Demokratie ist, dass wir gemeinsam immer wieder neue Antworten auf politische Probleme finden, auf gesellschaftliche Probleme, auf wirtschaftliche Herausforderungen. Und das wollen wir auf eine Art und Weise machen, wo maximale Vielfalt an Perspektiven und Vorstellungen zulässt. Oder? Also wir wollen keine unipolare demokratische Gesellschaft, das wäre furchtbar. Also Diktaturen gehen vor unipolar zu sein. Da gibt es nur eine Meinung und eine Vorstellung davon, was überhaupt Probleme sind und was die Lösungen sind. Das heisst, so kann man die politische Polarisierung auch anschauen als eine Vielfalt von Meinungen, die wiederum auch Ausdruck ist von einer Vielfalt an Lebenswirklichkeiten und an moralischen Vorstellungen vielleicht auch. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was ist öffentlich, was ist privat.
Eben kritischer wird es dann erst, wenn man über die Affektivpolarisierung redet.
Aber dort messen wir mit wie viel Antipathie oder Sympathie begegne ich jemandem. Und man kann mal sagen, ja, wenn ich allen Menschen mit Antipathie begegne und sozusagen stark polarisiert bin, ist das per se noch nicht unbedingt das Problem. Ich muss ja nicht alle gerne haben. Wir müssen uns nicht alle gerne haben. Die Frage ist einfach, was passiert denn mit dieser Antipathie? Und es gibt natürlich Formen von Verhalten und Verhaltungen, die sehr destruktiv sein können. Und wir sagen, emotionale Polarisierung wird dann ein Problem, wenn sie sich auf gewisse Arten äußert. Nämlich, wenn ich anderen Menschen sehr viel Misstrauen entgegenbringe, wenn ich Vorurteile entgegenbringe, wenn ich anderen Menschen gewisse Sachen unterstelle. Also nur, weil ich das Gefühl habe, sie gehören in eine gewisse Gruppe an, unterstelle ich ihnen gerade gewisse Motive, meistens niedere Motive. Oder ich spreche ihnen sogar die Legitimität ab, Teil von der Demokratie zu sein und Teil vom demokratischen Prozess zu sein. Und das sind alles, das sind so Eskalationsstufen sozusagen, wo die emotionale Ablehnung wie ein wichtiger Startpunkt kann sein. Wenn sie mir einfach unsympathisch sind und ich sie einfach zu den anderen rechne. Die anderen, die sind komisch, die sind irgendwie ein bisschen blöd, ich komme nicht raus, ich will auch nicht rauskommen. Führt das auch dazu, dass ich weniger mit ihnen rede, dass ich mir weniger Mühe gebe, sie zu verstehen und dass eine Gefahr halt hoch ist, dass ich sie verantwortlich mache für gemeinsame Probleme. Und wir sagen, ja, wenn jetzt nur die Person oder die Gruppe nicht wäre, dann hätten wir gar kein Problem. Und dann wird die Demokratie politisch und gesellschaftspolitisch wirklich gefährlich. Und wenn es so weit kommt, dass gewisse Leute andere Meinungen oder andere Gruppen ausschliessen wollen, weil sie verantwortlich machen.
Die Gefahren von der affektiven Polarisierung sieht man eben, wie wir es schon ein bisschen angesprochen haben, zurzeit im amerikanischen Wahlkampf. Das hat mir auch der Robin Weisser erzählt.
Wenn wir zum Beispiel eben von der affektiven Polarisierung reden, da ist nicht mehr wirklich ein politischer Wettstreit um die besten Ideen, sondern man hat schon fast das Gefühl, es ist so eine Art Feindschaft zwischen diesen Parteien und es geht eigentlich um alles. Und da besteht natürlich Gefahr, dass demokratische Entscheidungen nicht anerkannt werden und die Regeln von der demokratischen Politik in Frage gestellt werden. Wie wenn zum Beispiel dann die Gegner mal die Wahl gewinnen und man das nicht anerkennen will, wie das der Fall war mit dem Donald Trump und dem Sturm aufs Kapitol. Und ich glaube, die autoritären Tendenzen ja, erscheinen in dem Rahmen so irgendwo durch legitim, wenn man den Gegner nicht als politischen Mitstreiter sieht, sondern ihm die Legitimität abspricht und den als so bösen Feind darstellt, den man zwingend verhindern muss. Und das führt natürlich ja, zu einer Erosion von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Dabei gibt es auch Gefahren von Fehlinformationen, von Fake News, dass man nur noch bereit ist, Informationen zu glauben, die eigentlich die eigene Überzeugung widerspiegelt.
Alles Phänomen, das man jetzt in den USA immer wieder beobachten kann. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, wo steht da die Schweiz? Wie polarisiert ist unsere Gesellschaft?
Also es gibt eigentlich keinen klaren Trend nach mehr Polarisierung. Man muss aber schon sagen, die Schweiz ist durchaus polarisiert. Das ist aber wie nicht wirklich ein neues Phänomen, sondern die Schweiz ist so ein bisschen eine Vorreiterin von der Polarisierung. Also die Polarisierung ist eigentlich so ein bisschen in den 90er Jahren entstanden, weil in den 80er Jahren sind die neuen linken Parteien entstanden, wie die Grünen, die mit sehr linken Themen wie internationale Solidarität und Gleichstellung und gesellschaftliche Themen Aufmerksamkeit gemacht haben. Und dann ist in den 90er Jahren eigentlich der Aufstieg von der Rechten gefolgt oder von der neuen Rechten, wie man politikwissenschaftlich sagt. Und das kann wie als Gegenbewegung verstanden werden. Und in dieser Folge ist zum Beispiel die SVP relativ stark nach rechts gerutscht und die Linke ist stabil eigentlich links geblieben. Und so ist eigentlich die ideologische Distanz entstanden zwischen diesen Polparteien und dort sind eigentlich auch die Meinungen in der Bevölkerung auseinandergegangen in den 90er Jahren. Das heisst, es gibt eine gewisse Polarisierung von sowohl den politischen Parteien als auch von den Meinungen in der Schweiz. Aber was ganz wichtig ist, zu sagen, dass es keinen klaren Trend nach mehr Polarisierung gibt.
Also nochmal zum Gestand zusammenfassen. Die Schweiz ist ein politisch polarisiertes Land. Das ist aber an sich nicht tragisch, solange eine Dialogbereitschaft besteht bleibt und also die affektive Polarisierung nicht zunimmt. Das ist aber nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, sondern für das muss man sich auch immer wieder einsetzen. Ich wollte darum von Ivo Scherrer noch etwas genauer wissen, wie man toxische Polarisierung auch in Zukunft verhindern könnte.
Also da gibt es jetzt kein unglaublich einfaches Rezept, wo man das einfach lösen kann, weil ganz am Schluss ist es Beziehungsarbeit. Oder sagen wir so, man könnte starke emotionale Polarisierung wie als kollektives Beziehungsproblem anschauen. Wir wissen alle, wir haben alle schon Beziehungsprobleme gehabt und in einer Beziehung, wenn man Probleme will lösen, muss man miteinander reden. Und ich glaube, es ist in einer Gesellschaft relativ ähnlich. Miteinander reden und sich vor allem zuerst mal auf Augenhöhe begegnen wollen und sagen, okay, ich lasse dir zu und ich verstehe, dass du mehr bist als das, was ich auf den ersten Blick denke. Also wir führen Dialogformate durch und in diesen Dialogformaten geht es eigentlich darum, dass wir Menschen, die unterschiedliche politische Vorstellungen haben und auch in unterschiedlichen Lebensrealitäten daheim sind, sich auf Augenhöhe begegnen und einander einfach besser kennenlernen. Und dann geht es nicht darum, sich zu überzeugen von der eigenen Haltung, sondern einfach zu verstehen, von, wie denkst du, wieso denkst du so, wie du denkst, was tritt dich um. Und einfach mal zuhören und nachfragen und zuhören und nachfragen, möglichst nicht urteilen. Und das führt dazu, dass man sozusagen die Vielfalt vom anderen Mensch sieht, dass man sieht, aha, die Person ist mehr als einfach die eine Meinung. Oder das ist jetzt nicht einfach nur eine SP-Wählerin oder eine SVP-Wählerin, sondern da ist noch ganz, 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 ganz viel hinten dran. Durch das gehen die Unterschiede nicht weg. Und das sollte auch nie das Ziel sein. Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir sollten nicht so tun, als ob das nicht der Fall wäre. Der Dialog erlaubt einfach, die Unterschiede besser zu verstehen, weniger zu verurteilen und auch den Raum zu haben, Gemeinsamkeiten können zu finden. Und die Gemeinsamkeiten findet man fast immer. Entweder auf, sagen wir, einer trivialer Ebene, mit ähnlichen Hobbys. Oder? Man merkt, aha, irgendwie, wir wählen zwar ganz anders, aber wir sind ja beide FCZ-Fan oder whatever. Und dann wissen wir auch, dass wirklich die grosse Mehrheit der Menschen tief sehr ähnliche emotionale Bedürfnisse haben. Bedürfnis nach einem würdevollen Leben, Bedürfnis danach respektiert zu werden, Bedürfnis nach einem gewissen Maß von Sicherheit und auch von Freiheit. Und wenn man auf diese Ebene kommen kann, dann werden sozusagen die Unterschiede, die sich auf der Ebene von politischen Positionen abspielen, wie ein bisschen weniger gewichtig.
Es braucht also Begegnungen und Empathie, dass man merken kann, wer oder was hinter einer politischen Position steht. Es geht darum, dass man versteht, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt, die legitim sind, auch wenn man sie vielleicht nicht immer nachvollziehen kann. Also Dialog fördern, das ist wichtig für eine funktionierende Demokratie. Aber wer ist dann dafür verantwortlich, dass es zu diesem Dialog kommt?
Die klassische Antwort ist immer, dass man sagt, ja, die Schulen sollen das übernehmen. Das wäre immer der grösste Wunsch, dort erreicht man am meisten Leute. Aber ich weiss auch von meinen befreundeten Lehrerinnen und Lehrern, dass die schon so viel auf dem Tisch haben, so viele Sachen, die sie den Kindern beibringen, dass man ihnen nicht alles, nicht jedes gesellschaftliche Problem kann, übergeben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Institutionen braucht, die als möglichst neutral gelten, die überhaupt zum Dialog einladen können. Weil man sonst sofort Menschen verliert, wenn man selber als die Institution, die einladet, als Partei ist, angeschaut wird. Das heisst, was man braucht, und das braucht man vielleicht in verschiedenen Gebieten, sind Institutionen, die schon in sich verschiedene Positionen vertreten. Ich kenne das zum Beispiel aus dem interreligiösen Dialog. Da gibt es dann ja verschiedene Art Dachorganisationen, wo wiederum verschiedene Dachorganisationen drin sind, wo legitim können sagen, hey, wir sind es zuhause für ganz viele Leute und dann kommen auch immer mehr Leute und hören zu.
Gleichzeitig haben auch Medien eine grosse Verantwortung, weil sie natürlich auch das Denken und die Weltsicht von uns, von unserer Gesellschaft prägen. Der Ivo Scherrer sagt, vor allem vereinfachende Narrative, die über die Welt einfach in Gut und Böse teilen, sollten die Medien unbedingt vermeiden, weil genau die Feindschaft zwischen verschiedenen Parteien und Positionen fördert. Zum Schluss wollte ich dann von ihm noch wissen, was wir dann als Einzelperson eigentlich machen können, damit wir in einem konstruktiven Dialog bleiben können.
Ich glaube, wir haben alle Menschen in unserem Umfeld, wo wir denken, wie kann die Person nur so denken, wie sie denkt. Wir haben alle Menschen in unserem Umfeld, von denen wir uns ein bisschen distanziert haben. Das wissen wir gerade während der Corona-Zeit, haben 30% der Schweizer Bevölkerung Beziehungen abgebrochen wegen Meinungsunterschied. Und ich glaube, das ist herausfordernd, aber eine gute Gelegenheit, um auf so Menschen zuzugehen. Zum einen mal sagen, hey, ich weiss, dass wir die Sache anders sehen, aber ich möchte einfach mal verstehen, wie du zu deiner Überzeugung kommst, was du dir überlegst, was du für Bücher gelesen hast oder was du für Zeitungen liest oder was für YouTube-Kanäle, was dir eigentlich wichtig ist. Und dann einfach mal zuhören und nachfragen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist nachfragen. Habe ich dich richtig verstanden? Du meinst es so und so. Ah, dir ist das und das wichtig. Und wenn sich die andere Person dann gehört fühlt, passiert meistens eine Art Öffnung. Sie merkt, aha, jetzt haben sie mir zugelassen, du hast mir zugelassen. Also ist das ein safe space, ich werde nicht verurteilt. Und dann kann ich auch zurückfragen. Und dann wird zurückgefragt und dann hat man ein ganz anderes Gespräch, wo in mehr Vertrauen und mehr Wohlwollen stattfindet und wo eine Beziehung auch wieder gestärkt werden kann.
Und Robin Weisser hat am Schluss von unserem Gespräch noch betont, dass wir eben häufig auch gar nicht so weit auseinander sind, wie wir eigentlich denken.
Ich finde, was ganz oft vergessen geht, ist es, dass es auch sehr grosse Konsense gibt in vielen Themenbereichen. Und oft sind es eigentlich nur so kleine Triggerpunkte, die sehr divers diskutiert werden. Also zum Beispiel beim Klimawandel ist man sich eigentlich mehrheitlich einig, dass man irgendetwas machen muss und dass man eigentlich auch ein bisschen Sorge hat, wie es mit dem Klima weitergeht. Man streitet sich aber sehr fest darüber, welche Massnahmen soll man ergreifen und wie soll man Kosten verteilen, oder? Ein weiteres Beispiel ist vielleicht auch der Genderstern. Der ist irgendwie sehr polarisiert und man hat das Gefühl, das ist eine extrem gehässige Debatte. Was man aber dabei vergisst, dass mittlerweile sehr viele Menschen in irgendeiner Form gendern. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Genderstern, aber in irgendeiner Form gendern. Und sogar die SVP, die eigentlich gegen den Genderterror Stimmung macht, tut mittlerweile bei ihren Delegiertenversammlungen eigentlich gendern und die Leute mit Damen und Herren und liebe Vertreter und Vertreterinnen der Medien ansprechen. Und ich glaube, das geht irgendwie ganz oft vergessen, dass es erstens grosse Konsense gibt und zweitens, dass es auch gewisse Themenbereiche gibt, wo wir viel weniger polarisiert sind als früher. Also zum Beispiel in gleichgeschlechtlichen Anliegen oder in Anliegen, was sexuelle Identitäten betrifft, hat man extreme Konsense mittlerweile. Also die Ehe für alle ist grossmehrheitlich angenommen worden und überhaupt nicht mehr umstritten gewesen, was eigentlich von einem extremen Fortschritt in gesellschaftspolitischen Bereichen zeugt. Genau, und das finde ich auch so wichtig zu erklären, weil das oft auch vergessen geht in dieser ganzen Debatte.
Ja, und wie geht es euch mit dem Thema? Nehmt ihr die Schweiz als polarisiert wahr und setzt ihr euch irgendwo für Dialog ein? Schreibt uns unbedingt eure Gedanken und Fragen auf rf-media.ch/podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag mit hoffentlich ganz vielen spannenden Gesprächen. Hebt euch Sorge.
Gott und die Welt. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.